Antje, Telefon.
Ja, ich gehe ran. Hallo?
Hallo, Antje. Hallo, Thilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
Oh, pff.
Das weiß ich jetzt auch gar
das
nicht.
Das weiß ich so nicht.
Oh, ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein?
Vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen.
Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eine Stunde Horror. Es ist die letzte für 2024.
Stimmt.
Und wer jetzt erwartet, dass es einen Jahresrückblick gibt, nein, den machen wir erst in einer Januarfolge, weil wir wollen natürlich eventuell noch ein bisschen was gucken, auch über die Feiertage, mal gucken, was uns da noch so vor den Bildschirm läuft oder über den Bildschirm läuft. Deshalb haben wir gedacht, das Jahr muss wirklich richtig konsequent zu Ende sein, damit wir einen Jahresrückblick machen, und haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch gemacht, jedenfalls dieses Jahr ist es so, und das heißt, wir besprechen jetzt heute noch, wie ihr das kennt, einmal alles, was so in den letzten 4 bis 6 Wochen im Horrorgeschehen wichtig war, und auch noch luken dann auch noch so ein bisschen in den Dezember rein, und dann seid ihr hoffentlich wieder gut versorgt in eurem monatlichen Monatsrückblick. Und ich bin natürlich nicht alleine, sondern ich bin natürlich wie immer hier mit Thilo. Hallihallo.
Hallihallo, Antje. Schönen guten Tag.
Ja, ich bin sehr gespannt, worauf das heute alles hinausläuft. Wir haben mal wieder, ich überlege gerade, wir haben heute 5/6 Filme auf dem Zettel. Mhm. Und wir haben bislang nur über einen so halb gesprochen. Da weiß ich, dass du den gut fandest, und du weißt, dass ich den gut fand. Und ansonsten sind wir wieder relativ blank. Ich gucke mir ja auch immer deine Videos nicht an bei Instagram, weil ich mich nicht spoilern möchte, was dann hier in der Folge passiert. Aber ich würde sagen, wir gehen wirklich mal ein paar Wochen, also zum Zeitpunkt der Aufnahme Ende November, gehen wir mal ein paar Wochen zurück. Denn im Oktober ist der Film Red Rooms erschienen. Red Rooms war auch bereits Teil des Fantasy Filmfest beziehungsweise der Fantasy Filmfest Nights. Ist also schon wirklich, geistert schon längere Zeit durch die internationale Kinolandschaft, ist ein franko-kanadischer Film. Und du darfst jetzt mal zusammenfassen, worum es in ihm geht.
Monsieur Chevalier, Sie werden angeklagt, 3 Menschen brutal ermordet zu haben. Wegen Leichenschändung sowie Produktion und Vertrieb obszönen Materials.
Die Verteidigung plädiert auf nicht schuldig, Herr Vorsitzender.
Er hat bald Geburtstag.
In 3 Wochen, oder?
Und besorgst du ihm ein Geschenk?
Ich möchte etwas sagen zu seinen Groupies. Und besonders an die tagtäglich im Gerichtssaal erscheinen. Wir nehmen euch wahr.
Ludovic Chevalier ist verantwortlich für diese Morde, die er gefilmt hat, für ein zahlendes privates Publikum. Was passierte, sahen Sie direkt. In den sogenannten roten Räumen, den Red Rooms.
Also erstmal, glaube ich, habe ich bisher zu keinem der Filme heute schon so ein Insta-Video aufgenommen. Insofern muss ich da wirklich bei Null anfangen und meine Gedanken sammeln, was ich zu diesen Filmen sage. Red Rooms finde ich ziemlich schrecklich, muss ich sagen, weil der in mir Urängste auslöst, des Ausgeliefertseins und bösen Menschen, die keine Gefühle haben und mit einem machen, was sie wollen. Ja, Red Rooms ist eigentlich, könnte man sagen, die andere Seite des Bildschirms von Squid Game. Also nicht, wir sind nicht vor Ort. Wir sind bereits in einem Gerichtsverfahren, wo in diesem Fall der Böse, der fürs Internet schlimme Sachen gemacht hat, die man in einem Pokerspiel sozusagen beflügeln konnte oder mit Geld unterstützen oder hochbieten, die er online vollzogen hat und jetzt vor Gericht steht, und wir lernen eine junge Frau kennen, die da, wo juristische Ambitionen hat. Und den Film habe ich gesehen, und der Film zeigt im Großen und Ganzen, das ist jetzt gar kein Spoiler, der zeigt uns keine schrecklichen Sachen, aber der erschüttert uns in Mark und Bein.
Ja, absolut. Also wir reden von einem zum Großteil Gerichtsfilm, also Red Rooms spielt zum Großteil in einem Prozess, der einem Mann gemacht wird, der mutmaßlich, also es ist von Anfang an nicht klar, ob er es war oder nicht, aber der Film legt so gewisse Fährten, dass man davon ausgehen kann, dass er es war. Er hat nämlich im Internet in den sogenannten Red Rooms, das ist offenbar ein Begriff aus dem Darknet, in dem, ja, wie würdest du das beschreiben, wo Menschen gegen Geld schreckliche Dinge tun und die Leute draußen vor dem Bildschirm dafür bezahlen, das zu sehen. Und im Falle von Red Rooms war da eben ein Mann, der vor laufender Kamera junge Mädchen abgeschlachtet hat. Ihm wird nun der Prozess gemacht und wir folgen diesem ganzen Prozess, aber nicht aus seiner Perspektive und nicht aus der Perspektive eines Anwalts oder einer Anwältin oder wem auch immer, sondern einer oder später auch zwei Zuschauerinnen, eine von ihnen, der lässt sich sehr, sehr schwer in die Karten gucken, was denn so ihr Beweggrund dafür ist, dass sie bei diesem Prozess dabei ist. Die andere ist eine glühende Anhängerin dieses Mörders und felsenfest von seiner Unschuld überzeugt. Und ja, dann folgen wir diesen beiden Frauen irgendwie so in ihrem Alltag, der halt geprägt ist von diesem Prozess, also sie fahren immer wieder dahin, sie campen teilweise noch früh morgens, um da im Prozess möglichst weit vorne sitzen und dabei sein zu können. Und so nach und nach, ja, jetzt hätte ich eigentlich gesagt, so nach und nach erfahren wir, was denn die Beweggründe der Frau sind, die hier im Zentrum der Erzählung steht. Aber würdest du mir zustimmen, dass man es eigentlich eben doch gar nicht erfährt und dass das wahnsinnig unbefriedigend ist?
Ich würde, glaube ich, hier erstmal sagen, dass wir möglicherweise, weil es schon länger her ist, dass wir diesen Film gesehen haben, teilweise ins Spoiler-Terrain abrutschen könnten, ohne das vielleicht zu merken. Und ich auch selber gerade gar nicht weiß, ob ich das schon getan habe. Wir werden jetzt jedenfalls relativ frei über den Film, glaube ich, sprechen, weil sonst macht es keinen Sinn. Und ich fand diese Gegensätzlichkeit von den Frauen ganz interessant. Also die eine, ich sag mal so, ist die Schöne, die andere ist die Normale. Kellyanne ist reich, Clementine eher arm. Kellyanne ist völlig leer und Clementine hat aber auch einen gewissen Glauben. Also die beiden bilden so Gegensätze. Und bei der Kellyanne, die ja eigentlich alles hat, reich, schön, Geld, sie ist ein Model von Beruf, möchte man meinen, müsste sie ja komplett zufrieden sein, aber strahlt eine totale Leere und Gefühlskälte aus oder versucht sozusagen, sich eine Gefühlswelt zu erarbeiten über extreme Reize. Bei der anderen ist es wirklich das Glauben irgendwie an das Gute und sie ist überzeugt, dass dieser Täter eigentlich nichts Schlimmes gemacht haben kann, warum auch immer. Und beide kommen dann natürlich am Ende zu unterschiedlichen Ergebnissen in dieser Sache. Tja, ein bisschen hat es dieses Hannah Arendt-Ding, die Banalität des Bösen, weil die Kellyanne, die sitzt einfach vorm Rechner und ja, es geht eigentlich um sie selbst. Ne? Es geht darum, dass sie irgendwas fühlt, weil der Rest im Leben ist ja offensichtlich völlig Schnurzpiepe.
Ja, und was ich halt eben meinte, von wegen, sie lässt sich nicht in die Karten gucken, das kann man, finde ich, wenn man böse sein möchte, kann man das dem Film negativ auslegen, wenn man halt sagt, man möchte gerne eine Auflösung des Ganzen haben. Aber die bekommt man hier nicht. Man muss also sich wirklich damit abfinden. Wir folgen 2 Stunden oder wie lange der geht, einer Figur, von der wir bis zum Schluss nicht wissen, was eigentlich ihr Bestreben ist. Also der Film bekommt auch eine Auflösung, aber die Auflösung hat für mich dann am Ende noch mehr Fragezeichen hinterlassen. Ja, also das ist alles sehr unbefriedigend.
Rein genremäßig betrachtet und dramaturgisch gibt es keine offenen Fragen, aber charakterlich zwischen den Zeilen fragt man sich wirklich, ja, wer seid das ihr? Was soll das denn jetzt eigentlich, nicht?
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, dass es uns irgendwie so zeigt, dass viele Leute vom Rechner einfach, ja, das mag auch ein Vorurteil sein, also sie ist ja ein bisschen wie so ein weiblicher Insel, ne? Also sie sitzt davor, sie hat kaum große Bindungen, also sie ist so völlig, ihr Emotionshaushalt ist sehr überschaubar, ja? Und auch diese Freundschaft zu dem anderen Mädchen bedeutet ihr offensichtlich nicht so wahnsinnig viel. Klar, sie hat diese Fixpunkte übers Internet, kann man natürlich so betrachten als Kritik an unserer heutigen Zeit, dass sich zu viel online abspielt einfach und dass man sich nur da seine Gefühle abholt und dass man möglicherweise alles andere, was in der Realität stattfindet, sehr stiefmütterlich behandelt. Und da können wir uns vielleicht auch alle nicht von ausnehmen. Wir haben auch unsere Phasen, wo wir einfach das Handy in der Hand halten und gerade natürlich vielleicht was Interessantes lesen oder gucken oder was und uns der Rest drumherum scheißegal ist. Auch wenn die Oma oder das Kind mal sagt, Papa, und dann sagt, ja, warte doch mal.
Ja. Ja, das stimmt. Jetzt könnte man hier in den Raum stellen, ja, aber das ist ja ein Gerichtsfilm und ein Gerichtsdrama. Warum habt ihr den denn hier bei einer Stunde Horror mit drin? Und du hast es schon gesagt, der Film hat dich wirklich komplett erschüttert und mich auch. Und der Film hat, finde ich, auch einen der intensivsten Kinomomente des Jahres. Denn es gibt diesen Moment, in dem Kelly Ann den Saal verlässt. Also sie hat sich vorher eine gewisse Kostümierung angezogen, mit der sie auch etwas bezweckt, ohne da allzu weit vorgreifen zu wollen. Dann wird sie des Saals verwiesen, weil diese Kostümierung als sehr provokant angesehen wird. Und dann gibt es diesen einen Moment, in dem der mutmaßliche Mörder, der Angeklagte, zu ihr guckt. Und das ist der Moment, auf den hat Kelly Ann im Grunde die ganze Zeit gewartet. Sie wollte eigentlich nur die ganze Zeit von ihm gesehen werden. Und das finde ich, es war so auch unterlegt von einem sehr unangenehm dissonanten Klang. Ich glaube, das waren irgendwie so dissonante Streicher, die da drunter lagen, dass mir das durch Mark und Bein gegangen ist. Und es ist einfach nur, er blickt zu ihr. Und eigentlich passiert da gar nichts. Aber wie gesagt, ich war in dem Moment, diese Szene hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen, obwohl gar nichts groß enthüllt wird oder so. Es ist wirklich einfach nur dieser Blick. Weil du weißt genau, welche Szene ich meine,
absolut,
oder?
Absolut. Es ist der Moment, wo dieses Bedürfnis nach Gesehenwerden endlich befriedigt wird. Und das passt ja auch eigentlich zum Rest dieses, andere Leute werden meinetwegen im Internet auffällig durch radikale Kommentare oder Äußerungen oder Aktionen. Und bei ihr ist es eben das und dieses Fantum gegenüber so Schwerverbrechern, sag ich mal, oder Mördern ist ja auch nichts Neues. Auch Serienkiller im Knast haben immer eine ganze Schar von Fankult hinter sich und werden auch zum Teil durchaus bedacht mit Heiratsanträgen. Da gibt es auch diverse psychologische Untersuchungen zu, die ich nur teilweise in Erinnerung habe. Ich weiß, dass es dann wohl dieses weibliche, wir reduzieren das mal auf die Frauen, die einen Mörder verehren, das weibliche Bedürfnis, jemand, der angeblich wirklich böse ist, möglicherweise zum Guten bekehren zu können. Oder so dieses, das weckt einen Ehrgeiz nach, ich kann den aber wahrscheinlich ich kann den irgendwie bereinigen, ich kann diesen Menschen retten, ich kann ihn sein, keine Ahnung, das Gute aus ihm herauskitzeln.
Ja, du hast da recht, das ist auch psychologisch oder wissenschaftlich einer der Ansätze, weshalb man davon ausgeht, weshalb so viele Frauen bei ihren gewalttätigen Männern bleiben oder immer so dieses typische Bad Boy-Image so vergöttern. Das ist genau der wissenschaftliche Ansatz, nach dem man das vielerorts begründet. Also es ist natürlich immer eine sehr fließende Wissenschaft und es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, aber das ist eine der Herleitungen dafür, weshalb Frauen mit Männern zusammen sind, die ihnen nachweislich nicht gut tun. Also das passt auf jeden Fall da in die Richtung, ja.
Genau. Und hier sehen wir einfach eine Person, die auf den ersten Blick das alles überhaupt nicht nötig hat, weil sie alles besitzt. Ja. Eine große Wohnung, Geld, Ansehen, Schönheit. Und trotzdem spürt sie einfach nichts, ja? Und versucht sich durch diese extremen Sachen. Der Film hat natürlich jetzt bringt so ein paar negative Schwingungen mit, wenn man die Realität betrachtet, dieses Gerichtsverfahren, gerade was es ja gibt in Frankreich, um Gisèle Pélicot, die von ihrem Mann irgendwelchen Leuten 200 Mal vergewaltigt wurde und dann eben dabei gefilmt, dass alles im Internet nachzuschauen oder verkauft wurde, dann auch über ähnliche Seiten möglicherweise. Das ist total präsent gerade und ich denke da, als jemand, der schon ein bisschen älter ist, an diese ganzen Dutroux-Geschichten, ne? dieser Kinder.
Da musste ich auch dran denken, genau. Und das Interessante ist, dass ja basierend auf dem Fall von Marc Dutroux, diesem bekannten, das klingt immer so ironisch, aber es ist ja so, diesen bekannten Kindermörder aus Belgien, Anfang, Mitte der 90er. Da gibt's ja auch gerade einen Film, der auf ihm basiert, beziehungsweise basiert auf seiner Geschichte. Während du weitererzählst, werde ich mal eben suchen, wie der heißt.
Ich habe da gar nicht so viel zu erzählen, aber das hat mich ganz stark an Dutroux erinnert und an dieses Gerichtsverfahren in Frankreich. Und wenn man sich damit näher befasst, also mit beiden Tätern, da kommt einem schon wirklich kalter Schauer über den Rücken, der die Realität bei Weitem übertrifft und natürlich so einen Film wie Red Rooms in Schatten stellt. Aber ja, also in diesem Fall haben wir es mit einem Film zu tun, der die Realität auf unangenehme Weise oder für uns Horrorfans auf angenehme Weise. Weil wir uns ja nicht ohne Grund.
Film.
Nein, aber nee, wir setzen uns ja nicht ohne Grund diesen Sachen aus, weil wir ja vielleicht selber welche sind, die irgendwas fühlen wollen im Kino.
Ja. Und der Film, von dem ich sprach, der hat aktuell noch keinen deutschen Kinostart. Er lief aber auf dem Fantasy Filmfest und hatte seine Premiere auf den Filmfestspielen von Venedig. Er heißt Mal du Roi und ist von Fabrice Duvels, den man unter anderem oder den ich vor allem kannte durch seinen Film Calvaire, ein sehr, sehr unangenehmer, einfach nur ein unangenehmer, widerlicher Horrorfilm. Und der, mal gucken, ob der einen Kinostart bekommt, weil wie gesagt, auf dem Fantasy Filmfest war der zu sehen und er behandelt eben die von sehr vielen, von den fehlerhaften Ermittlungen geprägten, Ermittlungen im Falle von Marc Dutroux. Also da ist auf jeden Fall ein Film geplant.
Darüber habe ich mal eine Doku gesehen und das ist wirklich absurd, ja, dieses ganze Geflecht, was da stattgefunden hat zwischen höchsten Verdächtigen, also gesellschaftlich hochrangigen Eliten, Verdächtigen und Polizei und plötzlich Kommissaren, die dann da abgetreten sind durch Unfälle. War irgendwann meine ARD, ging eine Dreiviertelstunde um 7:45 und war eine Schauergeschichte für sich selbst. Könnt ihr mal gucken, ob das in irgendeiner Mediathek noch ist, aber den Titel weiß ich nicht mehr. Also da ging es um die Ermittlung gegen Marc Dutroux, um das nochmal klar zu machen. Ja, wer diese Sachen alle interessant findet und sich mit solchen Themen gerne erschauern lässt, dem sei Red Rooms absolut ans Herz gelegt. Und auch wenn wir jetzt schon hier einiges erklärt haben, versucht es einfach zu vergessen und guckt den Film dann doch nochmal.
Ja, das ist auch keiner dieser Filme, muss man sagen, wo man jetzt darauf warten muss, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Überhaupt nicht.
Nee,
also,
genau.
Das ist eigentlich auch kein Film, wo man jetzt irgendwie groß sagt, spoiler mir den nicht, weil es gibt da eigentlich nichts in dieser Hinsicht, was einem irgendwie den Spaß verderben könnte. Aber trotzdem machen wir an dieser Stelle einfach deshalb Schluss, weil wir natürlich nicht wollen, dass wir euch noch mehr Spaß wegnehmen als ohnehin schon.
Ja, Spaß, ja. Aber stimmt.
Spaß, genau. Dann lass uns doch zum nächsten Film gehen, der jetzt, seien wir mal ganz ehrlich, der jetzt auch nicht viel mehr Spaß gemacht hat. Wir reden von Des Teufels Bad.
Schatz hat uns der Herrgott geschickt.
So gemerkt, wo ist denn du das Kind her?
Grüßen, loben, bene deine.
Jetzt stehst auf und zückst die an.
Wie war das in Davis Boot?
Von Severin Fiala und auch Veronika Franz. Die beiden kennt man unter anderem von Ich sehe, ich sehe und von The Lodge. Und die beiden haben jetzt ihren eigenen Aussagen nachzufolge ihren ersten Nicht-Genre-Film gemacht oder Nicht-Horror-Film gemacht. Aber wir haben ihn jetzt einfach trotzdem hier mit reingenommen, weil man ihn schon ins Genre auf jeden Fall packen kann. Und ich habe in einzelnen Besprechungen des Films auch immer wieder gelesen, dass es so in Richtung Mittelalter-Horror geht. Und ich glaube, man ist da durchaus gut bedient, den Film da einzuordnen. Und es geht um eine junge Frau, frisch verheiratet, sie lebt 1750 und jedenfalls ist die Aufklärung schon eine ganze Weile in Gange, wo man hier nicht so viel mitbekommt. Es geht um eben jene junge Frau, die gerade frisch verheiratet ist und sich jetzt eigentlich darauf einstellt, dass sie und ihr Mann Kinder bekommen, dass sie eben in der Mutterrolle aufgehen wird. Und das Ganze gestaltet sich aber schwierig, weil ihr Mann ihr doch relativ konsequent den Beischlaf verweigert und sie eigentlich auch vorwiegend dazu da ist, um bei den ja körperlich sehr anstrengenden Arbeiten mitzumachen. Also immer unter der strengen Aufsicht ihrer Schwiegermutter, der daran gelegen ist, dass ihre Schwiegertochter bei dem Abfischen der Forellen sind es, glaube ich, bei dem Abfischen der Karpfen mithilft, dass sie beim Felderbestellen mit dabei ist und solche Sachen. Und sie, ja, findet sich in dieser Rolle der Frau, die arbeiten muss und keine Kinder bekommen darf, zunehmend unwohl, entwickelt eine, was man aus heutiger Sicht sagen würde, eine Depression. Und dann nehmen die Dinge ihren Lauf und dem Ganzen liegt eine geschichtliche Beobachtung zugrunde. Das Ganze nennt sich unmittelbarer Selbstmord und handelt davon, dass es wirklich übermittelt ist, dass es Frauen gab, die sich das Leben nehmen wollten, die aufgrund ihrer strengen Gläubigkeit, denen das aber quasi innerlich verwehrt blieb, weil sie so streng gläubig waren, dass sie eben nicht wollten, dass sie aufgrund ihres Selbstmordes nicht in den Himmel kommen. Also dass Selbstmörderinnen und Selbstmördern wurden ihre Sünden im Nachhinein nicht abgesprochen. Das heißt, sie wären als Sünderinnen gestorben. Und daraufhin kam es tatsächlich vor, dass Frauen, die sich das Leben nehmen wollten, das Leben anderer genommen haben, also vorwiegend das Leben von Kindern und Babys, so dass sie zum Tode verurteilt wurden. Und wenn man zum Tode verurteilt wird, dann bekommt man im Vorfeld alle Sünden freigesprochen. Sehr starker Tobak. Und wie gesagt, der Film basiert auf originalen Gerichtsdokumenten, also alles sehr eng an der Wahrheit dran oder an der Historie dran. Und auch hier könnte man jetzt wieder fragen, warum ist er hier im Horrorfilm-Podcast dabei? Ja, warum denn?
Weil dieser Film in uns ähnliche ungute Gefühle auslöst, wie zum Beispiel einen Red Rooms. Und ich würde fast sagen, dass beide Filme in ihrem Bezug zur Realität relativ nah beieinander sind. Was der eine abhandelt Richtung Internet und Moderne, handelt der andere ab Richtung Aberglauben und Historie. Und wir sehen einfach, wie die Menschen vor 200 Jahren gelebt haben. Ja? 200, warte mal, 17. 18, 19, 250 Jahren, ja schon, 270, ne? Mathematik ist ja nicht so, also Mathematik ist für mich der wahre Horror, wie ihr gerade merkt. das finde ich natürlich immer hochinteressant und wir sehen auf jeden Fall, dass die Kirche natürlich noch große Einflüsse hat und dass hier noch an Spukgeschichten geglaubt wird, über die wir mittlerweile großenteils hinweg sind. Manchmal können wir noch drüber nachdenken, ob wir da wieder reinschlittern. Aber klar, die Gläubigen denken, wenn ich mir selbst das Leben nehme, was mir Gott geschenkt hat, dann lande ich in der Hölle. Und dann mache ich es doch lieber anders. Ich werde hingerichtet, kann sozusagen beichten, begehe eine Straftat und ich bin die Last los. Und es sind wohl mindestens 400 Fälle davon bekannt oder aktenmäßig fixiert. Und die beiden Fiala und Franz hatten wohl sich auf eine Niederschrift erst berufen und fingen an, das Drehbuch zu verfassen, wie ein Gerichtsthriller, ganz ähnlich wie Red Rooms. Und sind davon abgekommen, weil sie dann mehr über das sozusagen erzählen wollten, was wirklich Gegenstand ist des Erlebens. Also sozusagen diese Figur, die im Mittelpunkt steht, in ihrem wirklichen Lebensumfeld zu zeigen und nicht retrospektiv erzählen zu lassen im Gerichtsverfahren. Dann haben sie nochmal von vorne angefangen und haben das Drehbuch nochmal verworfen und fingen an, dann sozusagen die historische Situation zu bebildern.
Genau, also ursprünglich sollte es ähnlich, und da hat man schon wieder den Vergleich zu Red Rooms, es sollte ursprünglich ein Gerichtsfilm sein.
Ja,
und,
genau.
Ich finde, es ist immer so die Frage, ja, ist es gut gelöst oder wäre das andere nicht besser gewesen, weil das wissen wir ja nicht. Also wir können ja nicht sagen, ja, ein Gerichtsfilm wäre mit Sicherheit besser gewesen als das, was wir jetzt bekommen haben. Ist, wie gesagt, müßig, an sowas ranzugehen. Ich hätte das durchaus auch gerne gesehen als Gerichtsfilm, aber ich glaube, auch Des Teufels Bad ist ja jetzt kein Film, der viel zeigt. Der ist ja auch vor allen Dingen in der Beschreibung dieser ganzen Welt ist der ja in erster Linie so niederschmetternd und so verstörend. Also es gibt nur ein, zwei Bilder, die mir wirklich als typische Horrorfilm-Momente im Kopf geblieben sind. Und das ist vor allen Dingen der eine, wenn man, wie erkläre ich das jetzt medizinisch korrekt? Wenn bei einer Person in dieser Epoche eine, ich weiß gar nicht, Depression hieß es damals nicht, irgendwie Schwermut oder so haben sie es dann genannt.
Ja.
Genau. Wenn das bei einer Person, ich sage mal, diagnostiziert wurde oder frei assoziiert wurde, keine Ahnung, dann ist man davon ausgegangen, dass diese Schwermut im Körper sich verbreitet. Und um sie aus dem Körper rauszulassen, hat man den betroffenen Personen so ein kleines Band in den Nacken
Pferdehaar
gepflanzt.
Pferdehaar ist das gewesen.
Pferdehaar, genau.
Ja.
Und da sollten die Personen dann immer wieder dran ziehen, um die Wunde offen zu halten. Dann sollte das Ganze eitern und durch den Eiter sollte dann die Schwermut aus dem Körper gehen oder aus dem Körper fließen. Und ich fand das ganz, ganz unangenehm. Also das ist wirklich die Szene, die mir am meisten noch in Erinnerung ist. Dabei hat der Film durchaus noch die ein oder andere Szene, also vor allen Dingen auch das Ende, finde ich auch wirklich brachial in seiner Darstellung,
ja.
In seiner Ironie ja fast schon. Aber das ist so die Szene, die ist mir sehr unangenehm in Erinnerung geblieben. Und davon hat der Film 2, 3, wo er dann, finde ich, auch so schon durchaus in den Horrorbereich geht.
Ja, gut, das ist klar. Aber was ich wirklich imposant finde, ist, dass er eigentlich diese klassischen gut-böse Fronten nicht so verhärten lässt. Also du siehst, alle Leute sind von dieser Zeit überfordert. Und ihr Ehemann könnte homosexuell, man weiß nicht, ist er schwul?
Ich finde auch, es wird angedeutet, oder?
Vor allem für ihr Hinterteil und macht die Sache selber mit sich aus.
Mhm.
Und interessiert sich für weibliche Reize vorne rum eher wenig. Aber kann man ihm auch nicht böse für sein, denn irgendwie diese ganze verkommene Sexualmoral des Mittelalters, wo der jeder wahrscheinlich irgendwas geglaubt hat, bin ich vom Beelzebub besessen oder was, das sage ich jetzt so dahin. Es ist einfach noch nicht angekommen in dem, was heutzutage so Standard ist und wie wir wissen, warum, wieso, weshalb.
Ja.
Und auch die Schwiegermutter, finde ich, sieht ja einfach nur so zu, sie will natürlich, dass ihr Sohn eine gute Frau hat und sie will natürlich auch, dass der nicht verhungert und dass es dem gut geht und im Sinne dieser Interessen versuchen alle noch, finde ich, so halbwegs in ihrem Rahmen die Sache irgendwie zu lösen. Also es ist nicht dieses klassische Bild des Mittelalters so, wo direkt jemand weggefoltert wird, weil er nicht so tickt wie alle anderen. Ich finde, die Gesellschaft versucht noch irgendwie ihr zu helfen. Es wird noch eine Diagnostik irgendwie in die Richtung Schwermut und sowas vollzogen. Es wird versucht ihr zu helfen, auch wenn es natürlich banal ist mit diesem Pferdehaar. Der Mann ist ja auch durchaus bereit, irgendwie die Frau zu behalten und er mag sie ja auch. So ist es ja nicht.
Mhm.
Trotzdem natürlich hart, dass irgendwann der Moment kommt, wo sie praktisch zurückbringen wollen, ne, zu ihrer Familie. Mit dem so eigentlich so ein bisschen so, die ist kaputt, wir geben jetzt den mangelhaften Gegenstand wieder an euch zurück, weil hat nicht funktioniert hier. Das ist eine Retour, ne? Reklamation. Ja. In sowas zeigt sich natürlich die Kälte und Herzlosigkeit und all das, ja.
Mhm.
Also ich finde, der Horror entwickelt sich in diesem Film dadurch, dass wir in eine Zeit abtauchen, wo wir froh sind, sie nicht erlebt zu haben. Also danke nochmal, dass ich jetzt geboren wurde. Man kann überlegen, vielleicht hätte man besser noch in den 60ern gelebt. Manchmal weiß man nicht, sowas kommt, ja. Aber in diesem Mittelalter hätte ich nicht leben wollen, ganz klar.
Ja. Also was ich mir halt noch positiv aufgefallen ist, du bist gerade auf die anderen Figuren und so weiter eingegangen. Man hätte sich das auch sehr, sehr einfach machen können und aus ihrem Ehemann beispielsweise einen Frauenschläger machen können. Aber das macht genau, man eben, überhaupt nicht. Man ist wirklich, wie du schon sagst, man merkt, dass er sie mag, man merkt auch, dass er sie helfen will, aber dass er ihr helfen will. Aber eben auch, dass er zunehmend verzweifelt ist und so komplett ohne irgendein medizinisches Vorwissen oder so, ist halt auch, ja, sind ihm halt auch die Hände gebunden und genau.
Sie versuchen es alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten und die sind halt sehr begrenzt. Ne?
Ja, das ist es eben.
Das ist also auf jeden Fall. Sounddesign ist fast nur ein elektronisches Grauen. Man kann sagen, dass die Hauptdarstellerin Anja Plaschk eigentlich die Songer-Singwriterin, Künstlerin ist hinter einem Musikprojekt, was ich bislang nicht kannte. Ich habe mir das angelesen. Soap and Skin. Sie hat auch den Soundtrack gemacht. Sie sollte erst nur den Soundtrack machen, hat sich dann mit dem Stoff befasst und war dann tatsächlich interessiert daran, diese Hauptrolle zu spielen, obwohl sie eigentlich keine Hauptdarstellerin ist. Es wurde eh viel gedreht mit Amateuren in Anführungsstrichen. Und das ist doch überraschend wahnsinnig toll gelungen. Also ich glaube, dass Anja Plaschk da noch eine große Zukunft vor sich hat als Schauspielerin. Und die Sounds, die von ihr drin sind, gehen durch Mark und Bein. Das ist also wirklich in Ton und Bild auch auf 35 mm gedreht worden. Sieht deswegen sehr organisch aus und schön auf seine triste Art und Weise. Und ich finde, man sollte den unbedingt sich nochmal angucken im Kino.
Ja, hat man auch jetzt im besten Fall in einigen Kinos noch die Gelegenheit, weil so lange ist das noch nicht her, dass der gestartet ist.
Schönen Gruß an der Stelle an Christian Fuchs und Pia Reiser, die eine sensationelle Sendung dazu gemacht haben, wo Franz und Fiala zu Gast waren bei FM4 Podcast, den Podcast, den ich hier schon öfter empfohlen habe. Und auch die Sendung mit den beiden als Gäste ist wirklich informativ und super interessant. Was ich da aber auch interessant finde, ist, dass Fiala und Franz, er ist ja irgendwie... Sie ist seine Tante, also die haben so eine interessante Familie, ja. Veronika Franz ist die Frau von Uli Seidel und hat ja auch zum Teil an seinen Filmen mitgespielt. Und Fiala ist dann ihr Neffe, ja. Und dann machen die solche Sachen zusammen. Toll. Also wie da an Weihnachten aussieht, weiß ich nicht, was da auf dem Tisch auseinandergerissen
wird. Ja, gut, sehr gute Frage. Will man auch gar nicht wissen, glaube ich.
Nee, genau. Das ist interessant. Und was ich sagen wollte, ist, dass die sich gar nicht so sträuben, zu diesem Horror-Genre zumindest in den Randbereichen dazugezählt zu werden, weil sie tatsächlich auch in den USA, das habe ich jetzt gesehen, wenn ich die beiden bei YouTube verfolgt habe, dass die bei ganz vielen Bloggern und YouTubern und Podcastern zu Gast sind, die durchaus hauptsächlich Horrorgenre besprechen.
Okay.
Also da sind die beiden ganz klar, gucken auch selber privat gern mal einen Horrorfilm, wollen aber natürlich so ihren eigenen Style durchziehen, aber heulen jetzt nicht rum nach dem Motto, ach, wir machen doch Kunst und wir haben doch mit dem Quatsch nichts zu tun. Das finde ich total sympathisch.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist ja auch so doof, das klingt jetzt nicht so weit hergeholt, dass man das wieder im Horrorgenre verortet, weil sie haben ja nun mal im Vorfeld zwei Horrorfilme gemacht. Das lässt sich ja nicht von der Hand weisen. Also,
ja. Ja, stimmt. Genau. Und The Lodge, würde ich sagen, ist da noch so eher Genre, als ich sehe. Aber es sind beides harte Bretter. Und der ist am wenigsten Genre, würde ich sagen, jetzt der neue.
Würde ich auch sagen. Ich sag aber auch direkt, es ist bisher mein liebster von den dreien.
Der löst am meisten Horror aus, finde ich.
Finde ich auch. Ich muss sagen, ich bin leider überhaupt kein Fan von Ich sehe. Ich mag den wirklich überhaupt gar nicht.
Interessant.
The Lodge habe ich beim ersten Mal gucken, war ich sehr genervt, weil viele Dinge, die in dem Film verhandelt wurden, meiner Ansicht nach nur darauf zurückzuführen waren, dass die Figuren komplett unrealistisch handeln. Mhm. Beim zweiten Mal bin ich den Film mit einer anderen Haltung rangegangen. Und beim zweiten Mal gucken fand ich ihn wirklich deutlich besser. Also ein riesengroßer Sprung zwischen dem ersten und dem zweiten Mal gucken. Und jetzt bei Des Teufels Bad war ich wirklich von Anfang an dem Ganzen sehr wohlgesonnen. Also bislang mein Liebster von den beiden.
Würde ich unterm Strich auch so sagen, auch wenn ich die anderen beiden sehr mochte. Also ich würde sagen, Teufels Bad bei mir Platz 1, dann Ich sehe und dann The Lodge. Wobei The Lodge, den habe ich im Kino gesehen und auch sehr gemocht dann. Aber das kann sein, der ist sehr konstruiert. Aber ich mag die Stimmung in dem Haus, ich mag das Haus, ich mag diese Schneeorgie und ich fand ihn im Kino schon einfach visuell toll anzusehen und von der Stimmung her auch schön.
Ja, da kann man sich zu Weihnachten schön, im Schnee, kann man sich doch schön zu Weihnachten mal wieder geben.
Kann man doch, ja. Sag ich doch auch.
Ja. Gut, wollen wir was Schöneres besprechen?
Was Schöneres? Da bin ich gespannt, ob bei uns im Podcast was Schönes jetzt kommt. Was haben wir denn
ja,
jetzt
komm.
Noch?
Also ja, komm. Also Spiders.
Wow, was ist das alles, Olli?
Was, interessieren dich die Biester?
Oh, mich interessieren die absolut.
Ja, aber pass lieber auf mit der.
Mann, keine Angst, ich kenne mich aus.
Jetzt bringe ich dich zu mir.
War das etwa ein Unfall oder sowas?
Das war kein Unfall.
Etwas, das einen so schnell umbringt, das gibt's nicht mehr.
Das kam nicht von der Spritze an seinem Arm.
Wenn es nicht von der Spritze kam, woher kam's dann?
Ah, Spiders!
Ihr Biss
ja,
ist der
toll.
Tod. Hey, komm, also der war doch, den kann man doch guten Gewissens an einem, auch an, da geht man doch mit wesentlich besserer Laune raus als aus Red Rooms und des Teufels Bad, oder?
Ich bin Fan von Spiders. Ich kann dazu sagen, ich war gestern Abend im Kino. Antje hatte uns vom Verleih den Link besorgt. Und ich dachte mir, komm, ich wollte mit Lutz und Olaf, wir wollten eh rein irgendwie, hatten da schon mal drüber gesprochen, haben das dann gemacht und ich habe es nicht bereut, weil ich finde, man muss den Film im Kino gesehen haben. Also das ist wirklich ein Event. Man sieht immer noch dann auch eine kleine Spinne irgendwo in der Ecke, wo ich wirklich glaube, das würde zu Hause verloren gehen. Wenigstens dann später mal beamen, wenn man den im Kino verpasst. Es ist ein Wahnsinnsritt in der Achterbahn. Ich habe, das kann ich hier sagen, seit Saw 3 nicht mehr so gekreischt im Kino. Ich habe wie so ein Teenie in den 50er Jahren bei so einem 3D-Quatschfilm rumgeschrien. So immer so, ja, und alle haben sich lustig gemacht. Wobei ich sagen musste, Simon war auch dabei und Jochen Schmitz, die neben mir saßen, die haben genauso gekreischt. Die anderen drei, die waren immer so auf cool, fanden den Film aber auch gut. Ich finde an dem Film toll, dass der die Spinnen am Ende gar nicht so endgültig zu schlimmen Monstern stilisiert, sondern eher diese Situation, die man von zu Hause kennt, auf die absolute Superspitze treibt. So würde ich das bezeichnen. Und das ist die Stärke des Films. Es ist kein Aliens, ja. Es ist kein Sting, zu dem wir gleich noch kommen können. Es ist der Spinnenhorror, den wir alle kennen, aber dann wirklich auf die 112 getrieben. Toll. Der ist vielleicht von seiner Logik her etwas fluktuativ, kann man das sagen.
Ja.
Passt auch nicht immer jede Szene und dann würde man auch sagen, das war jetzt Quatsch, was er macht, warum muss der jetzt dies, warum muss der das, das ist alles auch da drin, das ist typisch für Tierhorror, dass das nicht unbedingt immer so stringent abläuft, da kann man bestimmt die ein oder andere Szene auseinandernehmen auf ihre Grundbestände, aber was am Ende bleibt, ist wirklich ein harter Ritt in der Geisterachterbahn, der mich wirklich ins Mark getroffen hat. Und zwar nicht so wie das Teufelsbad oder Red Room, sondern wirklich wie eine Achterbahn und eine Geisterbahn. Ja, so. Mir hat es überall gekrabbelt. Und ich habe im realen Leben nicht so schlimm Angst vor Spinnen jetzt in dem Sinne, dass ich das jetzt denke, dass die mich bedrohen. Gar nicht. Ich würde auch eine Spinne aus der Ecke, da gucke ich erstmal, kann ich die raussetzen, weil das sind ja nützliche Tiere und auch schöne Tiere. Aber im Film und dann so groß, finde ich sie leider schrecklich.
Also ich muss auch sagen, ich mochte den auch wirklich gern. Ich bin jetzt gar nicht so der riesengroße Creature-Feature-Fan, sondern das ist bei mir immer sehr abhängig vom Film selbst. Und ich hatte auch, du hattest ihn ja schon erwähnt, ich hatte auch ein paar Wochen vorher Sting gesehen. Und Sting funktioniert ja über ganz andere Reize. Also da hat man eine Spinne, die auch direkt in der ersten Szene aus dem All kommt. Da kann man dann direkt fragen, inwiefern ist es eine Spinne oder doch ein Alien, beziehungsweise ein außerirdisches Wesen. Und das war dann für mich bei Sting am Ende auch so ein bisschen das Problem, weil ich halt in dem Moment, wo die Spinne wirklich zu so einem extrem riesengroßen Wesen angewachsen ist, hatte ich einfach nicht mehr Schiss vor der, weil dann war es nur noch ein Monster und hat nicht mehr die Stärken ausgespielt, die Spinnen ausspielen können. Dass sie nämlich klein und wuselig und krabbelig und unberechenbar vor allem sind. Und das hat, finde ich, Spiders jetzt wirklich richtig, richtig gut gemacht. Also man hatte das Gefühl, da hat sich endlich mal wieder jemand richtig im Spinnenhorrorfilm austoben können und hat nicht den Fehler gemacht, aus diesen Wesen dann am Ende doch wieder nur banale alien-gleiche Monster zu machen.
Das ist es. So eine Spinnendarstellung hat es im Kino noch nicht gegeben. sag ich.
Und du hast, und am Ende, kann gut sein, und am Ende hast du nämlich vor allem, am Ende kommen die nämlich über Quantität und darüber, dass es einfach so unfassbar viele sind. Und ja, dann gibt es diese Szene, in der die Figuren durch einen dunklen Gang müssen und überall um sie herum sitzen halt diese Tiere und man weiß ganz genau,
in den Netzen.
Ja, in den Netzen, genau. Ah. Und es ist richtig, richtig unangenehm. Und wie du schon sagst, irgendwann kribbelt halt wirklich alles.
Ja.
Und aus dem Grund, weil mich der Rest wirklich so positiv überrascht hat, weil ich bin da mit relativ wenig Erwartung rangegangen, obwohl ich gehört hatte, dass der echt gut sein soll. Aber wie gesagt, bei Spinnenfilmen, ich bin da jetzt nicht der größte Fan, deshalb bin ich da wirklich sehr entspannt rangegangen. Und all das, was ich gerade an Vorzügen genannt habe, hilft mir auch tatsächlich über so 2, 3 Schwachpunkte hinweg. Ich habe das auch schon mehrmals gelesen, bin da wohl auch nicht die Einzige. Natürlich sind das jetzt nicht die sympathischsten Hauptcharaktere, muss man sagen. Das sind jetzt also keine Figuren, wo man sagt, ja, also abseits von Filmen würde ich mit denen gerne Zeit verbringen. Nein, überhaupt nicht. Ist aber, finde ich, auch fast wieder erfrischend, dass man nicht so typische Horrorfilmcharaktere hat. Und was mir noch zusätzlich gefallen hat, es ist ein Film, es ist eine französische Produktion, die vor allem in den französischen Banlieues spielt. Und ja, das ist durchaus auch ein Kommentar drauf auf diese Spaltung der Gesellschaft, auf diese, ja, diese abgehängte Gesellschaft und so weiter. Und ist dann am Ende vielleicht doch noch mal mehr als so ein klassischer Spinnen-greifen-Menschen-an-Film.
Das hat der Vanicek, der Regisseur, ganz klar gesagt, dass die Spinnen für ihn eine ähnliche Symbolik haben, also ein Symbol sind für die Leute in den Banlieues, die von der Gesellschaft drumherum als eben solche wahrgenommen werden. Und er selber ist auch da aufgewachsen und hat sozusagen die Gesellschaft da ein bisschen porträtiert, also die in den Banlieues, diese Freundschaften oder diese Rivalitäten in großen Häusern auf den Fluren. Ich finde eigentlich, die sind zwar nicht komplette Rock Hudsons oder so, ne, oder Henry Fondas, diese Figuren, aber sie sind schon interessant, also dieses Geschwisterpaar, er als Insektenfan und sie als rationale Schwester und dann diese Leute drumherum in dem Block. Ich finde, so richtig super böse gibt's auch nicht viel. Dieser eine Typ ist ätzend, klar, der hat aber auch einen schlimmen Tod. Der ist sogar noch im Off, aber das ist wirklich schrecklich. Mhm. Also, ich finde, das wird eigentlich ganz gut hin und her geschoben da mit den Leuten, die da agieren. Ich habe halt immer das Ding, ich bin totaler Spinnen-Horror-Film-Fan und ich warte dann einfach auf die Kreaturen. Und ich muss dem Film zugestehen, dass er vielleicht das beste Lead-In hatte, die also wirklich das gut gemacht hat, wie das anfängt und dass das auch eigentlich keine Längen hat. Aber es ist egal, welcher Spinnenfilm. Jeder Anfang eines Spinnenfilms hat für mich Längen, weil ich diese Spinnen sehen will einfach, die Monster. Ja. Ne? Und ich warte dann da drauf, weil deswegen sitze ich da. Zugegeben, der ist super anzusehen und macht die erste halbe Stunde auch eigentlich alles richtig und liefert dann wirklich Spinnen in Überfluss. Ja, ist für mich tatsächlich hoch in die Charts eingestiegen. Gleich hinter Tarantula würde ich sagen, es ist der beste Riesenspinnenfilm. Man kann noch verschiedene Sachen erwähnen. Angriff der Riesenspinne ist mein liebster schlechter Spinnenfilm. Da wurden dem Regisseur kurz vor der Produktion die Gelder für die Spezialeffekte entzogen, weswegen sein Kumpel oder war es sogar der Bruder, ihm, dem Regisseur Bill Rebane, angeboten hatte, dass er ein Auto schwarz anstreicht und dann da Stangen dran macht, die dann praktisch ein fahrendes Vehikel mit 2 orangenen Augen vorne drauf und dieses Auto spielt dann Dudu-mäßig die Riesenspinne. Die taucht im Film nicht ganz so lang auf, weil die dann, glaube ich, davon ausgegangen sind, dass man das dann so halbwegs kaschieren kann. Was nicht so ganz gelingt, also wer den nicht kennt, eine absolute Empfehlung, Angriff der Riesenspinne. Im Weiteren The Spider von Bird Eye Gordon ist ein ganz solides Rip-Off von 1958 von Tarantula. Finde ich überraschend ansehnlich und temporeich für einen Film von 1958. Und natürlich, den wirst du garantiert kennen, A Rack Attack oder 8 Leg
Freaks. Den wollte ich, ja genau, den hätte ich jetzt sonst noch reingeworfen.
Habe ich auch damals eine meiner ersten Pressevorführungen und von dem war ich damals auch sehr begeistert. Ich habe den irgendwann nochmal geguckt, fand den immer noch toll.
Ja, ich mag den auch.
Ja, also das ist auch interessant. Manche Effekte da drin sind wirklich sehr veraltet. Andere sind absolut top. Wenn die Spinne diesen Bus zerknautscht, das sieht immer noch unglaublich geil aus.
Mhm.
Also okay, der Film war ein Erfolg, ja. Der hatte 200.000 Besucher in Frankreich und war für 2 Césars nominiert. Vanishek
das
macht
ist
jetzt
nicht schlecht.
Genau, Vanishek macht jetzt als nächstes den neuen Evil Dead, was auch immer das werden.
Ach, okay, ja. Das ist ja spannend. Okay, dann bin ich jetzt auch.
Und das vor allem, das ist sein erster Film jetzt gewesen. Er hat ein paar Kurzfilme gemacht und das war sein erster richtiger Kinofilm. Und dann direkt als nächstes Tanz der Teufel, Teil XY.
Aber das hat man ja öfter, dass sich so Genre-Regisseure dann mit einem Film irgendwie beweisen und dann kriegen sie direkt das nächste große Franchise an die Hand. Also das ist ja tatsächlich gar nicht so was Besonderes. Der letzte Evil Dead zum Beispiel, der ging ja auch an den Regisseur von A Hole in the Ground. Das war auch dann der erste von ihm, der da irgendwie für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und es ist ja tatsächlich, also im Horrorbereich ist das ja tatsächlich nicht so selten. Also spannend,
stimmt, ja.
Auf jeden Fall.
Ja, und ich meine, wenn man den Film guckt, Spiders oder Vermines oder Infested, wie auch immer, Spinnenfilme können sich immer nicht so auf einen Titel konzentrieren, ne? A Rack Attack, aber eigentlich heißt er 8-Legged Freaks. Also irgendwie muss das immer, man möchte die Spinne nicht so direkt in den Titel setzen, aber der deutsche Verleih hat gesagt, du Vermines Infested, weißt du was? Spiders. Ja, okay,
ja.
Gut, Spiders. Gab es sogar so B-Filme von, ich meine sogar Sam Furstenberg hätte einen gemacht. Vor 20 Jahren gab es so Videopremieren, die hießen auch Spiders. Die hatten dann aber nur 3-4 fette Effekte und den Rest musste man dann so durchstehen mit irgendwelchem Geplänkel. Habe ich lange nicht gesehen. Und es gibt einen Riesenspinnenfilm, den habe ich noch nie gesehen. Hast du den möglicherweise gesehen? Big Ass Spider.
Nee, habe ich nicht. Ich glaube, ich habe den sogar zu Hause hier, aber ich habe den noch nie gesehen, nee, tatsächlich.
Ich auch nicht.
Mich schreckt irgendwie das Big Ass ab. Weil
ja,
ich hab
es ist so
ja,
albern,
es ist
ne?
Ja, und das, da sind wir auch wieder bei dem bei dem Spinnenfilm-Problem, wenn es zu groß und zu absurd wird, dann finde ich es ja nicht mehr gruselig. Nun ist bei einem Film, der so heißt, auch die große Frage, will der überhaupt gruselig sein? Wahrscheinlich nicht, der will wahrscheinlich einfach nur Spaß machen. Aber dann weiß ich auch nicht, dann ist jetzt auch ein Spinnenquatschfilm nicht das erste, worauf ich zurückgreife. Also,
ja.
Naja.
Scheint sowieso Special Interest zu sein, weil A Rack Attack lief ja auch nicht besonders erfolgreich.
Ja.
Dieser lief erfolgreich auf kleiner Sparflamme. Ich persönlich träume immer noch von dem großen, geilen Remake von Tarantula. Meinetwegen können es dann in dem Remake auch 2-3 große Tarantulas sein. Und das ist ja bis jetzt irgendwie dann doch die größte Spinne der Filmgeschichte. Und ich finde, da könnte man mal ein Remake machen von dem Jack Arnold Original. Und das mit richtig geilen Effekten. Ich glaube, da kann ich lange von träumen. Das wird, glaube ich, nicht passieren.
Die Spinne, aber wenn das jemand machen könnte, vielleicht so ein Robert Eggers oder so,
boah,
dem würde ich das zutrauen.
Das wäre der Hammer. Boah.
Dann würde ich das zutrauen.
Ja, da wäre ich natürlich. Was fehlt, ist noch die ultimative Spinnenhöhlenszene. Wenn du in einer finsteren, gruseligen Höhle bist, voller Riesenspinnen. Da war wirklich, der Hobbit 2 ist am ehesten dran mit dem Spinnenwald. Zwar nicht schlecht, aber die große Spinnenhöhle, die fehlt mir noch in der Filmgeschichte.
Ja, an dieser Stelle sei Robert Eggers darauf hingewiesen.
Bitte, bitte.
Darauf hingewiesen. Vielleicht hat er ja Bock drauf.
Ja.
Okay, jetzt kommen wir zu 2 kurzen Sachen, die wir einmal kurz erwähnen wollen. Ich fange mal kurz an. Jetzt habe ich 3-mal hintereinander kurz gesagt. Sehr unangenehm. Zum Zeitpunkt der Aufnahme am 27.11. kann ich sagen, morgen erscheint ein Film, über den ich kurz sprechen möchte. Wenn ihr das hört, liegt er schon ein paar Tage zurück, aber je nachdem, wie früh ihr seid, findet ihr den Film vielleicht noch in dem ein oder anderen Kino. Ich rede nämlich von Cuddle Lake und es ist so ein bisschen die Frage, inwiefern auch dieser Film jetzt hier in unseren Horror-Podcast gehört. Gar nicht so sehr, gebe ich zu, weil es ist eher ein Mystery-Thriller.
What are you doing? Man, why you gotta be such a scaredy-cat?
Mom, did she call us home? How long has she been gone?
We gotta search the whole lake.
Anna!
Either somebody's taken her, or she's hurt.
I can feel my mom out there.
Anna, where are you?
Aber produziert von M. Night Shyamalan. Und der war hier ja schon des Öfteren zu Gast und ist ja generell ein Garant für durchaus auch den ein oder anderen stimmigen Horrorfilm. Und deshalb wollte ich Caddo Lake an dieser Stelle einmal kurz erwähnen. Es geht um um das Verschwinden eines Mädchens in einem Sumpfgebiet im amerikanischen Hinterland. Und eine junge Frau macht sich auf die Suche nach diesem Mädchen und muss dann feststellen, dass sie in diesem Gebiet, ja, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und viel mehr, also nicht viel mehr, sondern mehr möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht verraten, weil mich der Film komplett kalt erwischt hat in dem, was er ist. Und ich möchte ihn euch einfach deswegen ans Herz legen, weil er von der Stimmung her wirklich ganz, ganz toll ist. Also er profitiert extrem von diesem, ja, von diesem Sumpfgebiet und diesem sehr außergewöhnlichen, sehr atmosphärischen Setting. Er hat auch auf jeden Fall Genre-Elemente. Wie gesagt, es ist Thriller dabei, es ist Mystery dabei. Und er erinnert mich an eine deutsche Netflix-Serie, die vor ein paar Jahren mal wirklich richtig erfolgreich war. Wenn ich den Titel nenne, könnt ihr euch zusammenreimen, worum es geht. Mache ich mal nicht. Ich gebe an dieser Stelle einfach die, wie gesagt, die Empfehlung ab und werde in der nächsten Folge dann aufklären, mit welcher Serie ich Caddo Lake vergleichen würde. Und damit sei mein Kurztipp an dieser Stelle abgeschlossen. Du hast dir noch mal auf Netflix einen Film angesehen, der aus irgendeinem Grund wieder in diversen Horrorforen und so weiter hochgehypt wurde als einer der schlimmsten Horrorfilme aller Zeiten. Und jetzt darfst du verraten, ist es einer der schlimmsten Horrorfilme aller Zeiten?
Genau, es geht um Incantation. Das ist ein taiwanesischer Horrorfilm von 2022 und ich habe dir das ja direkt so ein Screenshot geschickt, irgendwie so der schrecklichste Film, wo alle wieder direkt
rauskommen. Ja, ja.
Oh, denkst du ja schon, komm, vergiss es so. So, jetzt ist es ja immer so eine sehr sensible Sache. Bei Comedy lachen die Leute über verschiedene Sachen. Bei Horror gruseln sie sich vor verschiedenen Sachen. So gruseln sich möglicherweise gar nicht, never ever. Also insofern natürlich vorausgesetzt, man springt auf das Geistergenre an oder das, wie soll man, Found Footage, digital selbst gedreht, bla bla bla, subjektiv Video Genre, dann ist der fucking gruselig. Also das muss ich wirklich sagen. Also der wird seinem Ruf meiner Meinung nach gerecht. Der ist wirklich creepy. Und es geht um eine Frau, deren Kind leicht tilt. Wir müssen an der Exorzist denken, aber sie fährt natürlich ins Krankenhaus und da findet man nichts. Und das wird alles so als Videotagebuch gezeigt. Also sie filmt sich selbst. Manchmal ist auch Hochkantformat, dann stellt sie das in so einen Ständer und dann filmt sie Sachen mit. Das wäre vielleicht vor 15 Jahren noch ein bisschen befremdlich gewesen. Aber heutzutage hat man ja wirklich das Gefühl, dass alles irgendwie immer sowieso mitgefilmt wird. Und deswegen ist der Film jetzt in dieser Zeit ganz gut verhaftet und gesetzt, weil dieses ganze zusammengeschnittene Videozeug, was von diesem Fall dann wohl übrig ist, es erinnert uns natürlich tatsächlich am ehesten an Blair Witch Project. Es ist so ein bisschen Blair Witch Project 2022. Es war der erfolgreichste Film in Taiwan 2022. Also wir haben es hier mit einem Blockbuster zu tun. Ja?
Ach krass.
Ja. Und er macht eine Menge okkulten Schmonzes auf. Klar, wir können ihn jetzt bei Netflix gucken mit Untertiteln. Ich würde sagen, ist eine absolute Empfehlung von mir. Wenn man darauf Bock hat, so, ja? So, ist es Found Footage? Ja? Ja? Es ist ein Found Footage-Film.
Also, das ist krass. Ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, dass du so eine. Dass du so eine Lobeshymne hier aussprichst, als ich eben meinte, na und, ist es einer der schlimmsten Horrorfilme aller Zeiten, dachte ich, Definitiv nicht. Aber du scheinst ja, also jetzt muss ich mir den doch noch angucken. Also das gruselig. Muss ich jetzt ja sagen. Jetzt ist so
ein Skinemarink, eine Mischung aus Blair Witch, Skinemarink, asiatischem Arthouse-Film. Das ist so eine Mischung.
Oh, krass.
Okay, klar, cool. Wenn viele wahrscheinlich direkt haben, wahrscheinlich, da habe ich auch drüber nachgedacht, haben die Leute ausgemacht, weil es ein asiatischer Film mit Untertiteln ist.
Das könnte natürlich sein.
Ja, und wie gesagt, aber hier wird dieser harte technische Realismus durch den Videolook wirklich positiv genutzt und nach vorne geschoben. Das gibt Nachtshot-Aufnahmen und Leute, die in Gänge gehen und sich dabei filmen aus Gründen. Und es gibt, der Film ist nicht chronologisch, er spielt mit Gegenwart und Vergangenheit. Und vielleicht ist er auch ein Tick zu lang, aber dazu muss ich sagen, das ist immer so eine Standardkritik. Ich finde, er ist einfach nicht langweilig, ja.
Okay, cool.
Würde ich eindeutig empfehlen. Also, und wie gesagt, wenn Leute wirklich auf diese Art von Horror abschnallen, oder sagen wir mal, unbedarft da rangehen und darauf empfindlich reagieren, dann wundert es mich tatsächlich nicht, dass möglicherweise wirklich ein paar dann ausgemacht haben. Das passiert uns beiden jetzt nicht, ja? Wir gucken uns das an und sagen, ist doch cool. Das wird auch niemandem passieren, der jetzt unseren Podcast hört. Insofern ist das jetzt hier unter uns ein Tipp. Wenn ihr Bock auf das Genre habt, auf gepflegten Grusel in den bekannten Grenzen, dann ist das hier mal ein kleiner Streaming-Tipp von mir, mal in Incantation reinzugucken. Von dem Regisseur, wie hieß er? Kevin Coe.
Gepflegter Grusel in bekannten Grenzen ist eine hervorragende Überleitung zu unserem letzten Film. Also in den
klassisch gesteckten
Film.
Grenzen, weißt du, so
ja.
Filmt sich
aber das
selbst,
muss ja,
fahren raus im
man
Wald.
Sieht ja,
so, ja.
Aber man sieht ja, das muss ja überhaupt nichts Negatives bedeuten.
Nee.
Wohingehend, wenn wir jetzt über unseren letzten Film für diesen Monat sprechen, man ja leider sagen muss, da ist es dann leider doch eher negativ zu verstehen. Denn dieser Tage erscheint im Kino der Film Bagman.
The so-called Bagman is a figure common to almost every culture. Curiously, his methodology is remarkably consistent. It is said he eats children, preferring to prey on those that are nice. He feeds off the child's fear and anxiety, luring them to his cave with toys or candy. And when the child is at their most terrified, he steals them away in his bag.
Batman?
It's an old spooky story. Dad used to tell me and Liam to keep us in line.
Es geht um eine Legende eines, unheimlichen, gruseligen Wesens in Gestalt eines entstellten Mannes, der der Überlieferung nach immer einen riesengroßen Sack, also Bag, dabei hat und dort Kinder einfängt und sich von deren Ängsten ernährt und was auch immer er dann mit ihnen macht. Keine Ahnung. Er fängt sie auf jeden Fall. Es sind auch vor allen Dingen die netten und braven Kinder, die er sich aussucht. Und wir geraten oder die ganze Geschichte gerät in Gang, weil ein junger Mann, gespielt von Sam Cleflin, den man unter anderem aus die Tribute von Panem kennt, weil der plötzlich wieder mit einem Ereignis aus der Vergangenheit konfrontiert wurde, indem er dem Bagman nur ganz knapp von der Schippe gesprungen ist. Aber scheinbar hat diese Kreatur ihn nie so richtig losgelassen. Und jetzt ist er selber Vater und sieht seinen Sohn bedroht von diesem Wesen. Und ja, das ist die Story. Und es ist nicht mehr als das, was ich gerade erzählt habe, oder?
Das ist so ein Ding. Der Film hätte durch 35mm Filmmaterial gewonnen, dann hätte er da vielleicht ausgesehen wie so ein 80er-Jahre-B-Movie im Regal, hätte man den mitgenommen. Das ist, also ich finde, was man sagen kann, er ist besser als Imaginary. Aber er spricht ein ähnliches Publikum an. Also, ich glaube, in 5 Jahren oder in 10 Jahren wird so ein Film mit der KI generiert. dann werden so ein paar Motive, die vielleicht auch im Ansatz originell sind, setzt du dann in so eine App ein und dann wird der Rest wird dann so zusammengeschraubt digital. Also ich finde es eigentlich schade, weil er ein paar schöne klassische Schreckgespenster verwurstet, ohne viel rauszumachen, weil Beckman ist ja auch sowas Urdeutsches. Wenn du dann so oder an Knecht Ruprecht denkst, der dann die bösen Kinder abholt, in den Sack steckt. Max und Moritz wurden schon von Bauer Mecke in den Sack gesteckt und dann durchgeschreddert in der Mühle. Ne? Seppel wurde von Räuber Hotzenplotz in den Sack gesteckt und mitgenommen. Und wir wissen alle so, packst du die beiden in den Sack oder alle drei, haust du mit dem Knüppel drauf, triffst immer den richtigen. Also der Sack und der Knecht Ruprecht und der gruselige, alte, finstere Mann, der, keine Ahnung, schwarze Mann in dem Fall, also nicht jetzt in Bezug auf Hautfarbe, sondern natürlich als das dunkle, unbekannte Böse aus dem Wald, wird hier sozusagen verwurstet in so ein digitales Einerlei, wo dann alles abgegolten wird von allein mit Taschenlampe in den Wald und im Schrank verstecken und über den Flur gehen, wo Nebel ist. Also es werden so alle Gemeinplätze des Horrorfilms aufgemacht, ohne besonders spannend zu sein. Ich finde die Schauspieler, Schauspielerinnen auch nicht interessant. Wie heißt das? Sam Claflin.
Aus ja,
Tribute
genau.
von Panem habe ich jetzt gelesen. Ich hätte ihn nicht wiedererkannt. Ich finde ihn auch sehr ausdruckslos und er guckt dann immer mit aufgerissenen Augen durch die Gegend. Es gibt ein paar schöne Locations, also die an S erinnern oder Stand By Me.
Musste ich auch dran denken, ja.
Ja, ich finde nicht, dass er komplett jetzt alles verkackt, aber leider verschenkt er es alles. Er verschenkt es. Das ist.
Ja, der hat so zwei, drei Elemente, wo ich dachte, gefällt mir ganz gut. Also zum Beispiel, dass die Hauptfigur von Beruf so ein Holzarbeiter irgendwie ist. Und das war wirklich mal so, da musste ich fast schon an das Realfilm-Remake von Elliot der Drache denken.
Verstehe.
Weil auch da hat man, ich finde, das versprüht so ein ganz eigenes Feeling, diese Holzarbeiter, wie nennt sich das denn? Du weißt, was ich meine.
Ja, Männer vom Sägewerk.
Sägewerk, ja genau, sowas in der Art. Also, es hat so eine ganz eigene Atmosphäre irgendwie.
Holzfäller,
und auch so
oder?
Sein. Ja, genau, sowas in der Art irgendwie. Und er arbeitet da. Ja, stimmt, er arbeitet ja an diesem komischen elektronischen Dings da.
Ich bin gerade über die Eselsbrücke Monty Python draufgekommen. Ich bin Holzfäller und mir geht's gut. Am Tag packt mich die Arbeit gut. Michael Palin mit Holzfällerhemd.
Genau, also er ist so irgendwie ein moderner Holzfäller halt. Und dann hat man dieses Setting. Und das fand ich wirklich alles sehr, sehr cool. Und dachte, ja, schöne Atmosphäre. Auch das mit den Referenzen an S und so weiter, bin ich voll bei dir. Ich muss nur leider sagen, und du hast zum Beispiel Imaginary als unser Mahnmal des Jahres im Grunde so ein bisschen wieder hervorgebracht.
In der Liga spielt er leider.
Ja, und ich muss leider sagen, ich fand Imaginary sogar einen kleinen Tick besser, weil ich Backman einfach unfassbar langweilig fand. Mhm. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es passiert einfach wirklich gar nichts. Und ich finde auch, dass er relativ lange braucht, damit dann doch wirklich mal irgendwas im Horrorbereich passiert.
Aber das ist interessant, weil es passiert doch in Wahrheit die ganze Zeit was. Und es liegt mir fern, den Film zu verteidigen. Er geht über den Flur, er geht raus in den Wald, er guckt mit der Taschenlampe. Dann ist
aber
da
was. Aber es ist ja immer das Gleiche.
Ja,
es ist ja wirklich immer das Gleiche. Und halt auch, es kommt auch nie zu einer Auflösung und so. Und normalerweise sind wir an dieser Stelle ja so, dass wir sagen, meistens wurde das Horror, das Grauen, um das es geht, zu früh entlarvt. Ich erinnere mich da zum Beispiel an The Boogeyman, wo ja nach der Hälfte des Films das Monster schon zu sehen ist und man sich so denkt, ja, jetzt ist der Grusel auch irgendwie dahin. Und hier hätte ich von dem Backman auch einfach gerne noch mehr gesehen. Also, ja, wir sehen da
spät.
Mal eine Hand.
Hast du recht, der kommt
der
sehr
kommt
spät.
Super spät und ich finde, er kommt in diesem Fall auch zu spät.
Das stimmt.
Muss ich sagen.
Weil er eigentlich eine ganz geile Figur ist. Und auch wenn er so revealed wird im Film, da hätte einfach komisch eigentlich zu Zeiten von Art the Clown diese verhältnismäßig originelle Idee so, ja, ich komme wieder darauf zurück, zu verschenken. Also da hatten sie irgendwie doch ein bisschen was in der Hand. Sie spielen es nicht aus. Und sie klauen ja eigentlich bei der Epoche, die des Teufels Bart ja uns sehr präsent zeigt. Das ist so diese mittelalterliche Epoche von diesen, was bei des Teufels Bad, dieses, die Kindsmörderin ist ja auch so ein Begriff, den man hat. Und hier ist es halt der gruselige Mann, der die Kinder in den Sack steckt und so. Ne? Ja. Diese Märchen und auch später, Max und Moritz, 1860, 65, aber so, diese Ära ist ja gruselig, ne? Und hat dann so Bernie Wrightson-mäßigen Vorspann. Aber irgendwie fehlen da irgendwie die richtigen Leute, die das alles irgendwie nach vorne schieben und da richtig auf den Punkt kommen und das auch exploiten. Also das ist beliebig, lame, langweilig und ich könnte mir vorstellen, dass ein zweiter Teil da geil sein könnte, wenn ein anderer Regisseur oder eine Regisseurin da nochmal anpackt und da nochmal richtig was rausholt aus der Nummer.
Ja, es kommt halt da wirklich drauf an, in so einem Fall, dass man das Monster halt gezielt einsetzt. Und ich glaube gar nicht mal, dass ich unbedingt wollen würde, dass, ja doch, ich finde, auf der einen Seite hätte man ihn häufiger einblenden müssen, aber auch vielleicht besser verteilt. Also man hätte ihn auch nicht von Anfang an in voller Blüte, in voller Gestalt zeigen müssen. Aber die erste Stunde beschränkt sich halt darauf, dass man mal einen Finger um den Baumstamm lang sieht oder richtig. Dann sieht man mal ein Auge oder so. Und das ist leider einfach zu wenig,
finde ich. Der hätte richtig ein paar Mal, und wenn es Kinder sind, hätte er die in den Sack stecken müssen und entführen. Hätten die alle gerettet werden können. Ne? Aber schade, so auch im Sack mal. Wie ist es denn im Sack? Du bist jetzt so einer Figur ausgeliefert und wirst von A nach B geschleppt. Auch im Showdown ein schönes Setting, ja.
Ja,
toll absolut, gemacht. Ja. Sieht auch fast aus wie so ein 80er Jahre, hätte auch Goonies sein können. Alles wird so verpulvert und der Hauptdarsteller guckt da mit seinen Mandelaugen in die Gegend und sieht schön aus und ja,
schade. Ist er auch einfach zu schön für diesen Film.
Vielleicht ist er auch zu schön, die Frau ist auch vielleicht zu schön, beide gehen runter, gucken Fernsehen oder was, wenn das Kind in der Badewanne liegt, das Kind wird dann auch immer so Larifari irgendwo, ja, man nimmt es nicht mit ins Ehebett, sondern hat so ein Babyfon mit Bildschirm, dann kommt überraschenderweise der Batman, ja, sehr intelligent von euch, Leute. Dann hat das Babyfon auch noch eine Babysubjektive. Hast du das gesehen?
Ja, also hab ich gesehen. Was sollte das denn?
Ja, erst siehst du den von oben, ne? Und dann hat das Baby auch noch so eine Subjektive auf die Zähne des Batman geschnitten. Ja. Naja, also das muss man sagen, wird nicht der Film des Jahres werden, muss ich sagen.
Nee, auf keinen Fall. Muss ich leider auch sagen.
Schade.
Und ja, finde ich auch schade, weil an sich, ich bin ja immer dankbar über neue Horrorkreaturen, die man dann häufiger in Filmen sieht. Ich glaube kaum, dass es mit dem Batman ein Wiedersehen geben wird. Und wenn man es wieder, wenn man es fortsetzt, dann muss da auf jeden Fall jemand, ja, es klingt gemein, aber dann muss da auf jeden Fall jemand Fähiges ran. So.
Ja, würde ich auch sagen, ja. Ja, absolut. Ja. Tja, verballert halt, ne?
Voll verballert, ja, leider. Eigentlich schade.
Poster ist gut, oder? Poster ist gut.
Welcher ist gut?
Das Poster.
Das Poster, stimmt.
Also das kann in der WG-Küche auf jeden Fall großformatig aufgehängt werden. Mit diesem, das ist diese Puppe mit den Knöpfen auf den Augen. Und ja, finde ich geil. Also als du mir zugeschickt hast, hier, lass uns den besprechen, habe ich das Poster gesehen und dachte sofort, das muss ein geiler Film sein. Und dann habe ich die Bewertung bei IMDb gelesen, 4,7, und dachte, oh nein.
Ja, aber das ist doch auch 4,7. Man muss ja ganz ehrlich sagen, 4,7 ist ja eigentlich für diesen Film die perfekte Bewertung. Ja. Weil bei einem 4,7-Film bleibt ja wirklich gar nichts in Erinnerung. Ich habe den auch jetzt irgendwie. Ja, ich hege auch keinen Groll dem Film gegenüber. Nee,
hassen
oder so.
Tue ich den
er
nicht.
Es ist halt wirklich komplett egal, ob ich den geguckt habe oder nicht.
Ja, das muss es man ist eher ein bisschen sagen. So, ach schade, das hätte ja doch eigentlich, aber ist halt nicht. Also als Fazit kann man sagen, irgendwelche Leute, die es nicht besser verdient haben und denen die Filme egal sind, die 10 Minuten nach Filmstart noch sich durchs Publikum wühlen und sich hinsetzen, mit riesigen Popcorn-Eimern und eine Minute vor Abspann abgehen, für die ist das genau richtig. Die können sich ihre Eimer reinhauen und zwischendurch labern, aufs Handy gucken. Der Film zeigt dann die ganze Zeit irgendwelche Horrorklischees. Ich habe die Taschenlampe schon ein paar Mal erwähnt und es ist auch ein Flur dabei, ein Wald, ein Keller. Das haben wir alles und ein Schrank, in dem man sich versteckt mit Lamellen, wo man durchguckt. Ist alles drin. So, dann sollen die sich das reinpfeifen. Das ist okay. Und alle, die diesen Podcast hören, müsst ihr nicht gesehen haben. Punkt.
Würde ich auch sagen. Aber was man gesehen haben sollte, und zwar im Jahr 2024, das werden wir in der Januarfolge besprechen. Und ich freue mich total, weil der Jahresrückblick ist, ich liebe Jahresrückblicke. Wir werden uns ja wahrscheinlich auch noch bei einem anderen Jahresrückblick sehen, glaube ich.
Werden wir uns sehen. Ist fest eingeplant.
Wundervoll. Ja. Wundervoll. Das heißt, wir werden in diesem Jahr noch zwei Jahresrückblicke, die mit Filmen zu tun haben, aufnehmen. Freue ich mich mega drauf. Und bei uns geht's dann natürlich rein um den Horrorbereich. Hast du schon einen Anwärter auf deinen Platz 1?
Absolut. Steht eigentlich
fest. Ich auch.
Ja, ja.
Ja, bei mir auch.
Ja, aber der Rest ist so, würde ich sagen, von 5 bis 10 muss ich noch ein bisschen in mich gehen.
Muss ich auch sagen. Also ich habe gerade mal so generell in meine Top ich glaube sehr stark, dass ich weiß, was bei dir auf Platz 1 ist.
Ja.
der ist auf jeden Fall in meinen Top 20. Also nicht von Horror, sondern von allen Filmen dieses Jahr.
Ja, gut.
Und in meinen Top 20 generell finden sich aktuell 1, 2, 3, 4 Genrefilme. Also es war ein gutes Jahr für Genre, muss man schon sagen.
Ich fand das Kinojahr insgesamt, da wären wir bei Kino Plus, das kann man ja eigentlich sagen.
Ja, noch stimmt, hätte ich auch erwähnen können, ja, ja.
Dachte ich mal gerade, ne? Da werden wir nochmal ausführlich drüber quatschen, aber ich fand das, ich mochte ja auch ein paar Sachen, die andere wirklich gehasst haben, sehr. Und vielleicht auch umgekehrt, das weiß ich aber gerade nicht. Und ich fand das insgesamt als also von der Kreativität her betrachtet, war das ein gutes Kinojahr.
Finde ich auch, also muss ich auch sagen. Also es ist wirklich sehr abwechslungsreich.
Genau,
ja, absolut.
Ja, ja. Ja.
Jetzt haben wir euch angeteasert für die nächste Folge, bei der ihr hoffentlich wieder einschalten werdet. Wir hoffen sehr, dass ihr heute ein bisschen Spaß hattet, dass ein bisschen was hängen geblieben ist. Vielleicht wollt ihr euch ja in die ewige Depression stürzen mit des Teufels Bart oder ihr wollt euch hinter die Kulissen einer Serienmörder Gerichtsverhandlung begeben oder ihr wollt es mal wieder so richtig schön krabbelig haben mit Spiders. Also ich glaube, da ist sehr, sehr viel dabei. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für diesen Podcast, Thilo.
Vielen Dank, Antje. Und ich möchte hinzufügen, solltet ihr Silvester nichts vorhaben, keine Sorge, um 0 Uhr 0 und eine Sekunde,
ja,
manchmal dauert es auch eine Minute, manchmal lädt das ja noch hoch. manchmal ist es auch erst 0 Uhr 5, ich weiß es nicht. Da könnt ihr natürlich pünktlich im neuen Jahr unsere Folge des Monats Januar hören.
Ja, es könnte doch, kann das Jahr schöner beginnen, Thilo?
Oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Finde ich auch.
Genau. Und ansonsten, das sagen wir nie. Ich mache es jetzt einfach mal. Abonniert uns, kommentiert, macht alles, damit wir noch bekannter werden. Und auf dieser sehr sympathischen Note verabschiede ich mich jetzt. Wir hören uns im Januar wieder. Bis dahin, tschüss.
Auf Wiedersehen, bis ins neue Jahr. Oh, Antje, Telefon.
Nee. Letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
Ja. Nächstes Mal.